Vielleicht solltest du mal ganz nett zu deinem Nachbarn lächeln und ihm dabei sagen, es könnte heute Abend unbequem werden für dich. Aber lächeln dabei. Sag es ihm nett, weil es wird unbequem. Aber nur die Dinge, die uns wirklich stören, bringen uns dazu, Veränderung anzustreben. Das ist so. Der Mensch ist der Mensch und er ist gefallen und es wäre schön, wir wären anders, es wäre schön, wir wären schon auch in unserem Leib erlöst bis ins letzte Detail, aber dem ist nicht so, weil dann brauchen wir auch keine Heilungsschule mehr, dann sind wir nämlich gesund alle. Aber es ist nun mal so und der Herr gibt uns einige klare Anweisungen und Regeln, wie wir ohne dass wir an den Extrempunkt kommen, Heilung empfangen können, ohne dass es erstmal bis völlig, was weiß ich, auf Leben und Tod gehen muss. Wir können eigentlich im Wort Gottes jede Art von Antwort finden auf egal welche Frage. Und insbesondere auch auf die Frage, wie komme ich zu meiner Heilung? Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch erlebt, jedes Mal, wenn er betet um Heilung, sei es für sich selber oder für andere, spontan sofort Heilung und alle Hände würden hochgehen, dann würde ich sagen, Pastor, wir müssen über Ehrlichkeit predigen. Und vielleicht, wenn ich fragen würde, wer von euch hat schon Heilung erlebt, würden sich viele melden. Und wenn ich fragen würde, wer von euch hat schon Heilung spontan sofort erlebt, wären es vielleicht eine ganze Menge weniger. Und wenn du das Neue Testament studierst, dann wirst du herausfinden, es gab verschiedene Möglichkeiten, wie Heilung passiert ist. Und du kannst nicht sagen, ja, das war Jesus und bei dem ist es sofort passiert und bei uns dauert es ganz lange. Für das habe ich zu viele spontane Heilungen schon gesehen. Ja, wenn nämlich Leute spontan geheilt werden, gilt die Ausrede nicht mehr. Wenn ein Mensch auf der Erde spontan geheilt worden ist, in den Zeiten, wo Jesus nicht mehr leiblich da war, dann ist das ein Recht, was jedem Gläubigen zusteht. Weil bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Aber selbst bei Jesus war es nicht so, dass sie immer sofort geheilt waren. Wir wollen uns ein Beispiel anschauen und was ich interessant finde, es gibt mehrere Beispiele, aber ich bleibe einfach mal bei dem, als ich mich vorbereitet habe und den Herrn gefragt habe, Herr, worüber soll ich was machen? Weil der Manfred hatte mich gefragt, ob ich nicht mal wieder die Heilungsschule machen möchte und mache ich immer gerne. Und das Erste, was mir spontan in den Sinn kam, waren die drei Worte, während sie hingingen. Während sie hingingen. Und dann wusste ich, ja, es gibt eine Heilungsbegebenheit, während sie hingingen und habe mir das nochmal genauer angeschaut. Und während ich das gelesen habe, hat der Herr angefangen, zu mir zu reden. Und zwar, bei allem, was wir tun, gibt es immer zwei Teile. Alles, was wir mit dem Herrn tun, wir haben einen Bund mit Gott. Und es gibt zwei Teile. Es gibt den Teil, den er tut, und es gibt den Teil, den wir tun müssen. Und wenn wir unseren Teil nicht tun, können wir nicht erwarten, dass sein Teil alleine ausreicht, um die Heilung hervorzubringen. Ja, das ist einfach so. Es gibt ja diese zwei Komponenten Klebstoffe. Und wenn du eine Komponente weglässt, klebt es auch noch ein bisschen, aber es ist nicht mehr diese Stabilität und diese Intensität an Klebeleistung da, wie wenn du beide Komponenten zusammen hast. Denn sonst würde ja eine Komponente völlig ausreichen. Und ich glaube, dass vielmals Heilung daran scheitert, dass, und ich meine, Gott hat seinen Teil getan, ein für alle Mal. Jesus hat Heilung bezahlt, für jeden Fall, für alles. Also wenn es scheitert, wenn es nicht klappt, dann liegt es auf der Seite, die uns betrifft. Und deswegen müssen wir genau studieren, was ist das, was wir tun können, was wir tun sollten. Und welche Möglichkeiten gibt es auch, was Gott von mir erwarten könnte, weil ich dann in der konkreten Situation, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich krank bin, da sind wir manchmal nicht so in der Lage, jetzt noch stundenlang die Bibel zu studieren. Und dann ist es gut, wenn ich weiß, es gab verschiedene Arten, wie Jesus geheilt hat und ich kann ihn fragen, Herr, zeig mir, auf welche Art willst du mich heilen? Welches Gleichnis soll ich nochmal lesen? Durch welches willst du zu mir reden? Und ich glaube, dass der Herr zu einigen heute Abend durch diese Begebenheit in Lukas 17, Vers 11 bis 19 reden wird. Und es geschah, als er, also Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Da ist also diese Begebenheit, dass Jesus unterwegs ist. Durch Samaria, durch Galiläa, durch kleine Orte. Und wie wir wissen, war Jesus meistens zu Fuß, hin und wieder zu Esel unterwegs. Das heißt also, dass das war ein relativ langsames Tempo. Und ich stelle mir das so vor, jedes Mal wieder, wenn er irgendwo hinkam und jemand hat rausgefunden, wer er war, dann haben sich Leute um ihn gesammelt. Und dann hat er gesprochen und gelehrt, wenn hungrige Leute da waren. Und dazwischen war er einfach wieder unterwegs. Und das Ganze muss man sich vorstellen als eine sehr langwierige Sache. Das war nicht so wie heute, ich setze mich in den Zug und in 12 Stunden kann ich oben an der Nordsee sein. Ja, und wenn ich mich ins Flugzeug setze, kann ich in 12 Stunden irgendwo in Amerika sein. So schnell ging das alles nicht vorwärts. Ja, du kannst ausrechnen so, und ich denke, die sind auch nicht gejoggt, Jesus und seine Jünger, sondern ich denke, die sind normal gelaufen, weil die wussten, wir haben einen längeren Marsch vor uns. Und was läuft man dann, so 5-6 Kilometer pro Stunde vielleicht? Wenn sie so 5-6 Stunden am Tag gelaufen sind, und mehr sind sie wahrscheinlich gar nicht gelaufen, weil sie zwischendurch immer wieder Gespräche hatten, dann haben sie sich ausgeruht, dann haben sie gegessen und so weiter, rechne es aus. Also so vielleicht 30-40 Kilometer werden sie am Tag gelaufen sein. Wo wären wir vor? Das wäre so gerade an einem Tag bis Zürich, wenn man sich ranhält. Ja, das ist so die Strecke, die sie gelaufen sind. Und natürlich, das waren auch andere Wege und nicht alles so schön eben und so weiter. Und während er da so lief, sah er plötzlich oder begegneten ihm von Weitem 10 Aussätzige. Irgendwo in einem Dorf, irgendwo in der Pampa. Irgendwo zwischen Ramsen und ich weiß nicht, was da noch ist. Da sah er 10 Männer, die von Ferne standen, und sie riefen: Jesus, erbarme dich unser. Sie durften sich ihm nicht nahen. Weiter als auf Rufweite durften sie nicht rankommen. Sie durften nicht weiter als auf Hörweite rankommen an Leute. Ja, sie hatten sogar Glocken, die sie läuten mussten, klingeln mussten und rufen mussten: Aussatz, Aussatz, damit niemand in die Nähe kam, um sich anzustecken. Ja, und wenn sie sich näher genähert hätten, hätte man sie sofort töten können. Man hätte sie sofort steinigen können. Man hätte sie sofort töten können, weil sie waren unrein und sie mussten irgendwo unter sich bleiben. So, und jetzt war dieser Jesus, und irgendwie muss bis in ihr Aussatzdorf das gekommen sein, denn sie sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Endlich war dieser Jesus mal in der Nähe und alles, was sie tun konnten, war ganz laut zu schreien. Und Jesus hatte Mitleid mit ihnen. Und hat sich erbarmt über sie und hat ihr Gebet erhört und hat zu ihnen gesagt: Okay, Heilung ist da für euch. Das ist das Reich meines Vaters. Darum bin ich gekommen. Und jetzt geht hin und zeigt euch den Priestern. Und jetzt rede ich mal so ein bisschen so, was da für mich zwischen den Zeilen steht. Und ihr müsst wissen, für diese Dinge, ich erhebe nicht den Anspruch, dass das alles theologisch völlig korrekt ist. Es geht einfach darum, ein Bild zu bekommen, wie diese Abläufe waren. Weil wir müssen uns das, was hier in ein paar Sätzen, in 8 Versen steht, das müssen wir uns so vorstellen, dass wir sehen können und verstehen können, wie war die Situation. Weil erst dann werden wir verstehen, was ist da eigentlich passiert. Und wenn wir das verstehen, können wir rausfinden, was hat das mit uns heute zu tun. Also, Jesus sagt zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Ihr erinnert euch, irgendwo in der Pampa. Wo waren die Priester? Die Priester waren in den Tempeln und vermutlich in den Hauptorten. Nicht jedes Dorf hatte seinen eigenen Priester. Ich gehe einfach mal davon aus, weil ein Priester war, du kannst es nachlesen, was ein Priester alles wissen musste und was der alles zu tun hatte. Ich meine, so ein Priester, der einem Aussätzigen bestätigen konnte, du bist jetzt rein, du kannst im 3. Mose nachlesen. Das ist, kapitelweise ist beschrieben, was jemand tun muss und welche Art von Aussatz wann als rein gilt und welche Art von Aussatz nie als rein gilt und so weiter, wenn die Haut so und so aussieht und wenn das so und so ist und wenn nach 7 Tagen das Zeichen so ist und so weiter. Das war also nicht, in jedem Dorf gab es einen, der alle diese Vorschriften wusste. Das heißt, die hatten möglicherweise einen Tagesmarsch vor sich. Wenn du es dir also anschaust, innerhalb von Vers 14, da können Tage bis vielleicht sogar Wochen liegen, möglicherweise. Da lag eine Zeit dazwischen, denn sie gingen hin zu den Priestern. Und während sie dorthin gehen, außerdem waren das Aussätzige, das waren kranke Menschen. Aussatz ist Lepra. Ja, da fallen dann irgendwann einfach Glieder ab. Vielleicht hatte der eine gar keine richtigen Füße mehr. Den wollten sie aber auch noch mitgehen. Und das heißt nicht, sie waren sofort geheilt, sondern während sie gingen. Wenn jetzt also der mit den Füßen gesagt hätte, ja, also sieht der das nicht? Ich kann ja gar nicht laufen. Wie viel, was weiß ich, Kilometer muss ich laufen bis zu den Priestern? Also Jesus, wirklich, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Da kommst du ein einziges Mal hier und dann sagst du sowas. Ich hatte mir vorgestellt, du kommst und schaust mir in die Augen mit deinem feurigen Blick und sofort bin ich gesund, irgendwie sowas. So wie du es mit dem Blinden gemacht hast. Von mir aus Spuck auf den Boden, machen Brei und schmieren mir irgendwo hin. Aber ich kann doch nicht so wie jetzt noch laufen. Ich übersetze das mal für uns. Du kommst in die Gemeinde. Das ist Heilungsgottesdienst. Und dann geht es erstmal los mit Lobpreis. Aber du hast Schmerzen, weil du bist krank. Aber die erwarten jetzt nicht von mir, dass ich jetzt mitsinge, oder? Ich bin krank. Es geht mir schlecht. Ich werde mich mal hinten aufs Sofa legen und die Füße hochlegen. Also wenn ich schon gekommen bin. Was denn, jetzt will der Pastor noch predigen. Sieht der nicht, dass es mir schlecht geht? Ich kann jetzt nicht zuhören. Ich bin krank, mir geht schlecht. Ich habe gedacht, ich komme und er sieht, dass ich komme und krank bin. Und dann wird er sofort für mich beten. Und sofort wird da was passieren. Und dann kann ich auch noch eine Predigt hören. Aber so war es nicht. Es war das wunderbare Wort während. Und ich weiß nicht, ob ihr, während, das klingt so an, das Wort seine Güte, wäret ewig. So, ja. Und während ist nicht sofort. Während ist nicht im Nu. Während ist nicht im nächsten Augenblick. Sondern während ist mindestens so lang. Ja, das kann sehr lange gedauert haben. Während sie liefen, vielleicht nach einem Tag, vielleicht auch nach einer Stunde. Vielleicht hat nach einer Stunde der Erste gemerkt, wie er keine Schmerzen mehr hatte. Und hat den anderen das gesagt, hey, mir tut mein Bein gar nicht mehr weh, ist das bei euch auch so? Und das war ein Prozess. Das war nicht einfach sofort, Jesus sprach und sie waren gesund. Nein, er hat eine Anforderung an sie gestellt. Wir sind so drauf geeicht, also der Pastor darf alles, nur nichts von mir erwarten. Und auch Jesus darf alles, nur nichts von mir erwarten. Erstmal ich. Und dann diene ich dir schon, Jesus. Aber erstmal, nein, andersrum. Du gehst hin und du tust das, was Jesus dir gesagt hat. Ich meine, vielleicht hat Jesus dir gesagt, geh hin und hol deinen Zehnten und komm zurück und empfang Heilung. Vielleicht hat Jesus dir gesagt, geh hin und lad deinen Nachbarn ein, der braucht nämlich noch dringender Heilung als du. Du hast nur eine chronische Krankheit, die zwar lästig ist, aber er hat Krebs und wird sterben in den nächsten 2 Monaten. Ich weiß nicht, welches geh hin vielleicht der Herr noch alles sagt. Aber wenn du nicht hingehst, wirst du nicht geheilt. Weil während sie hingingen, wären sie stehen geblieben und hätten gemotzt über diese extreme Anforderung, wären sie nicht geheilt worden. So, und dann kommt der nächste Teil. Sie gingen also hin und sie wurden rein. Und ich glaube, sie haben sich den Priestern gezeigt. Und lies mal, wenn du Zeit hast, im 3. Mose in den Gesetzen nach. Das dauerte eine Zeit lang, bis die Priester das bestätigt haben. Nämlich mindestens 7 Tage, denn du musstest mindestens 7 Tage keinen Aussatz mehr haben. Ich habe nicht alles so im Kopf, aber das kürzlich mal gelesen. Das heißt also, die waren mindestens erstmal 7 Tage bei den Priestern. Und in den 7 Tagen sind sie offensichtlich reingeblieben. Mindestens mal der eine. Von den anderen haben wir ja nichts weiter erfahren. Aber vermutlich auch die anderen. So, und dann haben sie ihren Stempel gekriegt und konnten wieder zurück in ihr Dorf, konnten dorthin gehen, wo sie gelebt haben, bevor sie krank geworden sind. So, und was macht einer? Einer kommt zurück zu Jesus. Warum? Weil der sagt, bevor ich zu meinen Angehörigen gehe, bevor ich dahin gehe und all das tue, wovon ich geträumt habe, muss ich zurückgehen und Gott die Ehre geben dafür. Und ich will euch was sagen. Ich habe im Laufe der Jahre so viele Leute gesehen, wie sie geheilt worden sind. Ich habe allein in diesen Räumen seit 2004, seit wir jetzt hier sind, wenn ich dran denke, wie viele Leute ich gesehen habe, die geheilt waren. Manche sofort, manche während sie hingingen. Aber ich würde sagen, wir sind noch nicht bei der Quote von 10-1, die zurückkamen und Gott die Ehre gegeben haben. Was heißt, Gott die Ehre zu geben? Gott die Ehre zu geben heißt, du stellst dich hin. Was hat er gemacht? Guck hin. Was hat er gemacht? Er fiel nieder, er warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. So, natürlich ist Jesus nicht leiblich hier. Und bitte versteht mich richtig, ich bin weit entfernt davon, dass ich erwarte, dass sich jemand zu unseren Füßen hinwirft. Ich bin nicht Jesus. Aber wann kannst du dich zu Jesu Füßen hinwerfen? Es gibt 2 Möglichkeiten im Gottesdienst. Die erste ist während dem Lobpreis, indem du ihm lauthals dankst, egal was um dich rum ist. Indem du sagst, es ist mir egal, was die anderen denken. Herr, ich habe was erlebt mit dir. Und das zweite ist, du dankst ihm, indem du sagst, so Herr, jetzt hast du sowas Großartiges für mich getan. Hier, in der Gemeinde, was kann ich für dich tun? Hier, in der Gemeinde. Wisst ihr, dass Jesus zu uns reden möchte? Ist euch bewusst, dass Jesus Anliegen hat? Dinge, die er tun möchte in dieser Stadt? Und wie willst du Jesus deine Dankbarkeit zeigen? Als dadurch, dass du sagst, so Herr, was kann ich für dich tun? Und vielleicht sagt der Herr, erbaue meine Gemeinde auf. Stell dich am Sonntagmorgen hier hin und erzähle, was der Herr dir Gutes getan hat. Und nutze jede Gelegenheit. Wisst ihr was, wir hätten die halbe Stadt schon erreicht. Und ich rede jetzt mal vor allem zu den Leuten, die hier wohnen und hier in der Gemeinde sind. Du machst dasselbe in deiner Gemeinde, da wo du in die Gemeinde gehst. Ich meine jetzt, wenn ich sage, die Gemeinde, nicht nur unsere Gemeinde, sondern ich weiß, ihr seid ja auch von anderen Gemeinden, dann tu das in deiner Gemeinde. Dass du sagst, ich habe ein Zeugnis, ich habe was zu erzählen. Und du erzählst es deinen Nachbarn und du erzählst es deinen Arbeitskollegen und deinen Freundinnen und Freunden. Und weißt du was, wenn wir das tun würden, wir hätten die Hälfte der Stadt schon erreicht. Und die Leute würden kommen, die wären neugierig. Glaubt ihr, dass die Leute vor 2000 Jahren neugieriger waren oder dass die Leute heute weniger neugierig sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute suchen das Übernatürliche heute mehr als vielleicht vor 200 Jahren. Es gibt so viele Leute, die Übernatürliches suchen. Der Manfred hat es vorhin gesagt, mit Steinen und mit weiß ich was alles. So, dann kommst du zurück und du gibst Zeugnis. Du redest über, was der Herr dir Gutes getan hat. Du verkündest es unter den Völkern. Und so bekommt der Herr Ehre. Ja, und auch wenn du Zeugnis gibst, dann achtest du darauf, dass du nicht die ganze Zeit von dir erzählst. Und auch die Person, die für dich gebetet hat, ist nicht die wichtigste in dem Ganzen. Sondern der Herr, der dich geheilt hat. Und du schämst dich nicht zu sagen, Jesus hat mich geheilt. Ich bin in die Gemeinde gegangen und ich habe das Wort Gottes gehört. Und ich bin geheilt worden. Preist dem Herrn. Und dann sagt Jesus zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und es gibt verschiedenste Auslegungen dazu, was das bedeutet, dein Glaube hat dich gerettet, in diesem Zusammenhang. Ich meine, wir müssen uns bewusst sein, ewiges Leben konnte niemand empfangen, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Denn Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Niemand konnte vorher von Neuem geboren werden. Und ich weiß auch nicht, ob du einen Kredit darauf kriegen konntest, ein Angeld, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass niemand errettet werden konnte. Das heißt, es hieß nicht in diesem Sinne, du hast ewiges Leben, weil das ging nicht. Aber das Wort gerettet kann auch heißen heil gemacht. Eine dauerhafte Heilung. Sozusagen die Heilung nochmal bestätigt. Ich sage euch mal ein anderes Beispiel, wo ich glaube, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit Dauerwelle auskennen. Ich kenne mich gut aus mit Dauerwelle. Mal was ganz Einfaches, Praktisches. Ich kann euch sagen, wie das funktioniert. Da gibt es drei Mittel. Zuerst werden die Haare eingelegt, entsprechend eingedreht, so. Und dann kommt das erste Mittel drauf. Und das ist eine knallharte Chemie. Ich mache es so, damit es alle verstehen. Das ist eine knallharte Chemie, keine Angst, kommt keine Formel. Und diese Chemie bewirkt, dass die Haare ein bisschen angegriffen werden, ein bisschen aufgeweicht werden, dass sie ihren Widerstand aufgeben und statt glatt dann eben in der Form gewellt sind, wie du halt Wickel reingemacht hast. So, und dann der zweite Schritt ist, dann kommt ein Fixierer drauf. Ein Fixierer ist nochmal eine Lösung, die da drauf muss und die bewirkt, dass diese Wellen bleiben, auch wenn du die Haare wäschst. Und wenn du nur das erste Mittel drauf, dann kommt noch eine Pflegespülung, das ist immer ganz gut für die Haare. So, jetzt machst du also dieses erste Mittel drauf und dann machst du die Pflege drauf und dann wäschst du die Haare und dann hast du wunderschöne Wellen für das Mal. Und dann wäschst du das nächste Mal die Haare. Ja, und alle Wellen sind weg. Das waren zwar Wellen, aber nicht von Dauer. So, was musstest du tun? Du musstest diesen Fixierer drauf machen. Danksagung, Zeugnis geben, Lobpreis ist wie der Fixierer von der Dauerwelle. Für den Moment sind die Locken da. Für den Moment magst du gesund sein, heil sein. Aber du hast nichts, was auf die Dauer hält. Und ich glaube, er hatte eine Bestätigung auf Dauer von Lepra, von dem Aussatz geheilt zu sein. Dazu gehörte auch die Wiederherstellung von dem, was noch zu tun war. Und ich bin absolut überzeugt, dass er bis an sein Lebensende frei war von dieser Krankheit. Weil er eben das Fixiermittel drauf gemacht hat. Und die ganze Chemie und das Ganze, die Haare kaputt machen, nützt dir nichts, wenn du den Fixierer nicht drauf machst. Und das ganze Hingehen nützt nicht wirklich was. Und es nützt nichts, wenn du einmal ein riesiges Ding machst, weil der Herr dir was gezeigt hat, was du tun sollst. Und dann kommst du nicht zurück und gibst ihm die Ehre für das, was er getan hat. Und ich habe so viele traurige Sachen erlebt. Ich denke an eine Frau, das war in den ersten Jahren meines Christseins. Die hatte zusammen mit ihrem Verlobten einen schweren Motorradunfall. Und der Verlobte ist dabei gestorben und sie hatte ganz schwere Kopfverletzungen. Und die waren so schwer, dass ihr Sehnerv zum Großteil zerstört war und sie so nach und nach eigentlich immer weniger gesehen hat. Also sie war fast blind, mit der Perspektive, blind zu bleiben. Aber das war nicht alles, sondern hat sich eben durch die Verletzung und alles immer wieder irgendwelches Gewebe im Kopf gebildet. Und der Kopf ist sowas, das wisst ihr ja, da kann man nicht einfach so rein. Also beim Bauch, da kann man aufschneiden und rein. Beim Kopf ist schwierig, weil da musst du immer irgendwo durch Knochen durch. Und ich mag mich erinnern, viele, viele Male, als ich diese Frau kennengelernt habe, als sie sich bekehrt hat, der Herr hat sie mir irgendwie besonders ans Herz gelegt. Ich war auch sehr jung im Glauben und sie wohnte auch bei mir in der Nähe. Ich habe sie zum Gottesdienst abgeholt und wir haben Sachen zusammen unternommen. Wir hatten es wirklich gut. Und wann immer sie mir irgendwas wieder erzählt hat, was der Arzt gesagt hat und was für eine Behandlung dran war, habe ich gesagt, weißt du, komm, wir beten. Und ich sage euch, da sind Dinge passiert, du glaubst es nicht. Da hatte sich irgendwelches wildes Gewebe gebildet und es war alles relativ problematisch und so weiter, sollte sie wieder ins Krankenhaus. Da habe ich gesagt, komm, wir beten, wir sprechen zu dem Gewebe, das ist vertrocknet und verdorrt. Ja, und ich meine, sie war jung im Glauben und der Herr wollte sich ihr erweisen. Und jedes Mal ist dieses Zeug wieder verschwunden. Und dann hatte sie wieder ihre Trotzphasen. Wieso hat Gott das zugelassen mit dem Unfall und so weiter? Und da konnte ich 100-mal sagen, ja, hast du ihn um deinen Schutz gebeten? Hast du jemals in deinem Leben nach Gott gefragt? Ja, aber ich war doch bei der Konfirmation. Ja, und? Wegen der Geschenke, ehrlich, sei doch ehrlich. Und so weiter und so. Also egal, wie man es dreht und wendet. Und ich habe diesen Ping-Pong gesehen und erlebt. Oder zum Beispiel ihre Sehkraft ist schlechter geworden und wo ich sie kennengelernt habe, konnte sie so hell und dunkel, also wenn sie zum Beispiel, wenn Tageslicht war, konnte sie Dinge unterscheiden und auch so ein bisschen Umrisse und so weiter. Und wir haben gebetet und es ist sogar besser geworden. Nicht, dass es gleich völlig wiederhergestellt war. Und ich hatte von Anfang an den Eindruck, es ist genau so. Sie geht den Weg mit dem Herrn und der Herr wird ihr Sehen ganz wiederherstellen. Weil sie war jung, sie war Anfang 20. Und jedes Mal, wenn sie sich entschieden hatte, wieder wegzugehen, kam die nächste Hiobsbotschaft. Und dann kam sie wieder und dann haben wir gebetet und dann ist es wieder besser geworden. Jedes Mal wieder. Ich sage euch, also ich habe so viel Wunder erlebt. Parallel dazu noch Wunder mit Versorgung, dass sie eine blindengerechte Wohnung bekommen hat und das zu DDR-Zeiten. Dass sie Leute gefunden hat, die sie gefahren haben, die dies und jenes und weiß ich alles für sie gemacht haben. Das war unglaublich, was der Herr alles getan hat, um dieser Frau seine Liebe zu zeigen. Und ich kann nicht verstehen, ich kann bis heute nicht verstehen, wie man so an dem Trotz festhalten kann. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, das war bei der Frau halt so. Also als ich dann damals weggegangen bin von Erfurt, war es bereits so weit, dass sie gar nicht mehr gesehen hat. Aber sie ist auch gar nicht mehr in die Gemeinde gekommen. Und das Interessante war, sie ist mir aus dem Weg gegangen. Warum? Weil sie wusste, ich werde ihr anbieten zu beten und es wird funktionieren. Das erlebe ich ganz oft. Leute wissen, dass es funktioniert. Und darum gehen sie den Leuten, bei denen sie ahnen, dass es funktioniert, aus dem Weg. Und für mich, ich sage es euch ganz ehrlich, für mich, mir ist es rein, was mich betrifft, wäre es mir eigentlich egal. Aber es zerreißt mir fast das Herz zu sehen, wie Menschen leiden, weil sie lieber stolz sein wollen. Weil sie nicht bereit sind, sich zu demütigen. Weil sie nicht bereit sind, zurückzukommen und zu Jesu Füßen zu fallen. Weil sie es nicht schaffen, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Und das Nicht-Schaffen ist in Klammern Faulheit, Bequemlichkeit, Bockigkeit, Widerspenstigkeit, Klammer zu, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist nicht, dass es einer nicht körperlich schafft. Und wenn ich mir überlege, wie viele Leute wir in der Gemeinde hatten, denen wir angeboten haben oder ich angeboten habe, soll dich jemand abholen? Ich habe Leuten auch schon angeboten, soll ich dich anrufen morgens um 8, dass du es bis um 10 in Gottesdienst schaffst? Ich lasse das Telefon so lange klingeln, bis du rangehst. Als kleine Hilfe. Soll ich dir einen Wecker schenken? Kann ich irgendetwas tun, damit du in den Gottesdienst kommen kannst? Wisst ihr, Gott hat bestimmte Bedingungen gesetzt. Ich möchte noch einen zweiten solchen Fall anschauen. Da wird es noch schöner eigentlich deutlich. Und das ist im 2. Könige 5 ab Vers 9. Wenn du deine Bibel relativ gut kennst, dann ahnst du schon, dass es um Naaman geht, den Heerführer des Königs von Aram. Und hier heißt es, er war ein hochangesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Das ist Kapitel 5, Vers 1. So, und dann haben sie bei Beutezügen ein israelisches Mädchen mitgebracht. Und dieses Mädchen hat zu ihrer Herrin gesagt, ich wünschte, Naaman könnte zu meinem Volk gehen, weil mein Gott könnte ihn heilen. Offensichtlich mochte sie diesen Naaman. Offensichtlich war sie so überzeugt und das kam dem Naaman zu Ohren. Und weil er der Heerführer des Königs war, hat also der König sich für ihn eingesetzt und hat an den König von Israel einen Brief geschrieben und hat ihn hingesandt. Bitte heile meinen Heerführer. Ich übersetze das gleich mal ein bisschen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gern das zu Hause mal lesen. Ich übersetze das mal ein bisschen. Dein Arbeitskollege, dein Nachbar, dein ungläubiger Vater oder Mutter, Cousin, Cousine, irgendwer aus deiner Familie, hat durch irgend so ein kleines Vögelchen zwitschern gehört, dass bei euch in der Gemeinde um Heilung gebetet wird. Und jetzt schickt er dir ein SMS. Wann habt ihr Heilungsgottesdienst? Kann ich mitkommen? Und dann passiert vielleicht in deinem Kopf genau das, was da passiert ist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, sodass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. So, du kriegst also diese Anfrage, da seien doch Heilungsgottesdienste bei euch in der Gemeinde. Oder glaubt ihr auch an Heilung? Ja, aber was ist, wenn ich den mit in die Gemeinde nehme und dann machen die da so wild Lobpreis oder dann reden sie zuerst wieder übers Opfer und dann wird auch nicht sofort gebetet und dann muss er erst eine Stunde Predigt hören und er wird nie wieder mit mir reden. Der Pastor, wenn er sagt, ich soll Leute zum Heilungsgottesdienst mitbringen, der will nur Streit mit mir. Der will nur, dass mein Leben schwieriger wird. Ich kann es ja sagen, der will nur, dass ich wirklich in diese Leidensmentalität reinkomme. Der denkt, er leidet und ich muss jetzt auch leiden. Der will einen Zwiespalt zwischen mich und meine ungläubige Familie. Oder der ist neidisch, weil ich es mit meinen Arbeitskollegen so gut habe. Er hat ja nur die Frommen um sich und die Frommen sind manchmal anstrengend. Aber ich habe richtig gute Kollegen in der Welt und er sagt ja sowieso immer, wir sollen nicht die Welt lieben. Und manchmal denke ich, der ist nur neidisch, weil ich so einen guten Golfkollegen habe. Und jetzt will er mich da mit dem entzweien. Schon mal solche Gedanken gehabt? Vielleicht nicht so extrem, vielleicht ein bisschen defiziler. Oh, ich kann die Leute nicht mit in die Gemeinde bringen. Ich meine, es ist meine Familie. Ich habe nachher immer noch mit denen zu tun. Dann höre ich bis an mein Lebensende das Geläster über den Gottesdienst. Wer weiß, gucken die mich nie wieder an. Dann stehe ich völlig peinlich da. Was denkt ihr, wie peinlich das ist? Wenn der dann in den Gottesdienst kommt, dann wird der nicht geheilt. Oh, und dann tanzt vielleicht diese oder jene Person in der ersten Reihe wieder im Lobpreis rum und so weiter. Oh nein, bitte nicht. So. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll doch zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So, jetzt übersetze ich das wieder für uns, damit wir verstehen, um was es hier geht. Du kommst also erstmal nicht mehr zum Gottesdienst, weil du nicht ständig unter diesen Druck kommen willst, dass vielleicht der Heilige Geist wieder zu dir redet und sagt, bring doch die Person mit zum Heilungsgottesdienst. So, und das fällt deinem Pastor vielleicht auf. Und dann, dummerweise, weil Schaffhausen ja so klein ist, schlenderst du über den Frohen Marktplatz am Samstag und du kannst nicht ausweichen. Ausgerechnet am Maroni-Stand steht dann der Manfred und sagt, hey, wie geht's dir? Komm doch zum Heilungsgottesdienst, lad doch ein paar Leute ein. Wir sehen, wie die Kraft Gottes wirkt. Wir haben schon so viel Heilung erlebt. Lass doch Gott beweisen, lass doch Gott deinem Arbeitskollegen beweisen, dass er Gott ist. Und ganz nebenbei, das sagt Elisa zwar nicht, aber der war Mensch genau wie wir. Vielleicht hat er auch gedacht, es geht ja auch nicht darum, dass ich mich fürchte. Das muss ja sowieso der Herr machen. Ich verspreche ja nichts, was ich mache. Aber lass doch einfach die Menschen um dich herum sehen, dass die Salbung Jesu Christi immer noch auf der Erde ist, dass sein Geist immer noch wirksam ist. Lass es doch den anderen entscheiden, ob Gott ihm begegnet oder nicht. Entscheide du doch nicht für die anderen, ob sie Gott kennenlernen dürfen oder nicht. Lass doch den Herrn sich vorstellen. Lass doch Gott selbst sich blamieren. Lass doch den Pastor sich blamieren oder wer auch immer predigt und lass doch das Lobpreisteam sich blamieren. Du hast deinen Teil getan, du bist fein raus. So, und dann war der König auch schon etwas erleichtert, weil er nicht die Verantwortung hatte, also schickt er den Naaman zum Hause des Elisa. Und als er Elisa vom Weiten sah, da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass Leute 2 Wochen vorher oder 1 Woche vorher zu uns kommen und sagen, am nächsten Sonntag, da bringe ich meine Nachbarin mit. Die war noch nie in so einer Gemeinde und die hat ganz viel Vorbehalt, aber jetzt habe ich sie endlich überredet. Bitte, bitte, und ohne dass ich es aussprechen, weißt du schon, nicht zu langer Lobpreis, nichts ganz so Konfrontatives predigen und bitte können wir vielleicht diesen Sonntag einfach mal nur das Opfer einsammeln, ohne was dazu zu sagen. Und können wir bitte nicht in Zungen singen während dem Lobpreis. Die wissen ja gar nicht, was das ist. Wisst ihr, wie oft das schon Leute zu mir gesagt haben? Weißt du, ich hatte doch jetzt 40. und meine ganze Verwandtschaft ist da. Und die würden ja auch mitkommen zum Gottesdienst. Aber wenn da in Zungen geredet wird, dann gehen die wieder. Ich habe was Interessantes erlebt, als ich jetzt bei Markus Rex bei der Silberhochzeit war. Sie haben in der Familie ähnliche Herausforderungen mit einem Elternpaar. Und es wurde mir gesagt, dass für gewöhnlich, wenn irgendwelche, also es war ja am Samstag die Silberhochzeitsfeier, so von der Familie und mit der Gemeinde zusammen, und am Sonntag dann das 20-jährige Jubiläum von der Gemeinde. Und der Markus hatte mehrfach vorher auch in E-Mails noch geschrieben: Fühl dich frei, wenn du ein Lied singen möchtest oder irgendwas. Und ja, manchmal ist es so, manchmal kommt der Geist Gottes auf mich. Ich wusste das. Ich wusste auch, wenn dieser entsprechende Elternteil etwas, wenn da irgend so was Christliches läuft, dann steht er auf und geht. Und das war nicht unbedingt das, was ich wollte. War nicht so unbedingt das. Aber ich dachte, nee. Also wenn ich hier jemanden verärgere, das macht nichts. Ich gehe ja wieder. Es sind ja viele Kilometer bis dorthin. Aber vielleicht redet auch der Heilige Geist zu dem Herzen. Vielleicht weicht ein bisschen was auf. Und dann habe ich gedacht, es kam dann so einfach, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich singe einfach ein Lied. Und dann habe ich gesungen, er tut immer noch das Unmögliche. Das ist ein schön beschreibendes Lied, was Jesus tut. Und habe dann alle, die Gemeinde, die da waren, habe ich dann eingeladen, bei dem Refrain mitzusingen und bei dem preist ihn, rühmt ihn, betet ihn an. Und die Eltern sind sitzen geblieben. Ich meine, ich habe auch nicht große Veränderungen in ihrem Gesicht wahrgenommen. Ich habe nur gedacht, segne sie. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn es meine Eltern sind, ich verstehe all die Gefühle und die Qualen, die man da innerlich durchgeht. Aber manchmal müssen wir einfach durch das durch, weil sonst geben wir ihnen nie die Chance, mit dem Evangelium zusammenzukommen. Und wir haben bei unseren eigenen Eltern nicht so ein Mandat wie irgendjemand, der von irgendwo kommt. Und du weißt nie, wann der Moment ist. Vielleicht ist es 99 Mal, dass sie sich drüber ärgern und so wie was Christliches läuft, aufstehen und gehen. Und irgendwann kommt das 100. Mal, wo sie zumindest ein Stück ihr Herz öffnen. Und vielleicht sagen, ja, wenn er immer noch das Unmögliche tut, soll er es mir zeigen. Und das ist, worauf der Herr wartet. Ich weiß nicht, ob sowas passiert ist. Aber das ist mein Gebet. Und das war meine Motivation, warum ich das gemacht habe. Weil ich fahre ja nicht zu einer Feier irgendwo, wo ich eingeladen bin, um zu provozieren. Aber wir müssen lernen, uns nicht von diesen inneren Gefühlen leiten zu lassen. Und manchmal, und das ist genau das Kreuz, auf sich nehmen. Manchmal müssen wir bereit sein, diese inneren Qualen einfach durchzugehen und dieses sich peinlich fühlen oder schlecht fühlen, und dass man den Rest vom Tag rumrennt und denkt, oh nein, wieso habe ich das gemacht? Und vielleicht, wenn du am Dienstag jemand einlädst und am Freitag ist der Heilungsgottesdienst, dann sagt er auch noch, er kommt, dann läufst du die ganzen Tage rum, was passiert, wenn nichts passiert? Herr, du musst was passieren lassen. Herr, vielleicht fragst du dich 100 Mal, wieso habe ich meinen Mund nicht gehalten? Soll ich euch was sagen? Ich habe in den inzwischen 20 Jahren, die ich in die Ukraine gehe, ja, mit Unterbrechung, aber habe ich mich, ich weiß nicht, wie viel 100 Mal gefragt, wieso mache ich das eigentlich jedes Mal wieder? Wieso nehme ich jedes Mal wieder diesen Stress und all das auf mich? Mit all diesen, jedes Mal, wenn ich da irgendwo bei der Einreise stehe und wieder irgendwelche Herausforderungen sind, oder wenn ich am Band stehe und mein Koffer ist nicht da oder was auch immer, oder dort erlebt man irgendwelche Sachen. Weil es gibt immer diese Erlebnisse. Jedes Mal bei jeder einzelnen Reise könnte ich euch solche Negativerlebnisse, wo genau diese Gedanken kamen, erzählen. Aber dann kam auch jedes Mal der Moment, wo irgendeine Person kam und zu mir gesagt hat, da hast du gebetet und da bin ich geheilt worden. Es gibt eine Frau, das ist so witzig, die ist so niedlich, das ist so eine ganz, ganz kleine, ganz runde, und die kommt jedes Mal, wenn wir jetzt da waren, seit, ich glaube 2007 warst du mit, ne? Oder 2007. Und seitdem kommt die jedes Mal zu mir und sagt, wo der Manfred damals gebetet hat, bin ich geheilt worden am Rücken. Und es ist immer noch gut. Es tut immer noch nicht weh. Ich bin immer noch gesund. Und ich soll ihm das dann jedes Mal ausrichten. Ja. Und das ist so gut. Und wenn es nur eine Person ist. Ja, aber es ist nie nur eine Person. Und auch wenn dann dein Kollege wieder geht und die ganze Zeit rummotzt, wie schlimm das alles war. Soll ich dir was sagen? Wenn sie ihm vorbeiginge, wenn ihn nichts berührt hätte, dann würde er einfach gehen und sagen, naja, war ganz nett, fertig. So ist nämlich der Schweizer. Wenn der Schweizer viel über etwas sagt, dann ist er entweder sehr begeistert oder er ärgert sich. Und wenn er sich ärgert, ist das ein Zeichen, dass es ihm nahe gegangen ist. dass etwas in seinem Herzen angekommen ist. Ich habe mich 4 Jahre über das Evangelium, über Jesus, über das ich mich bekehren sollte, geärgert, bis ich mich bekehrt habe. Und ich war nicht immer sanft in dem, was ich gesagt habe. Aber wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute nicht gesegnet worden wären, weil ich mich nicht bekehrt hätte oder weil die Frau, durch die ich mich bekehrt habe, nach einem halben Jahr aufgegeben hätte. Seid ihr nicht auch dankbar, dass sie 4 Jahre dran geblieben ist? Ich bin es immer wieder. Und zwar unabhängig davon, wo sie heute geistlich steht oder was wir für eine Beziehung haben oder was weiß ich. Ich schreibe jedes Jahr Weihnachten einen Brief und oft schreibe ich dazu, ich bin immer noch dankbar. Preis dem Herrn. So, jetzt kommt also Naaman. Und dann kommt ihm der Bote entgegen und gibt ihm die Nachricht. Ich bin für die, die es mitlesen wollen, im Vers 11 in Kapitel 5. In 2. Könige. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpar in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Also ich habe ja gedacht, dass der Pastor selber mir die Hände auflegt. Und jetzt holt er da irgendjemand aus der Gemeinde, der für mich beten soll. Ja, hat die Person überhaupt Vollmacht? Ich dachte, der Pastor sieht, dass es mir schlecht geht und kommt gleich, wenn ich reinkomme oder mindestens im Lobpreis, mit einem prophetischen Wort zu mir. Ich dachte, meine Krankheit wird jetzt aufgerufen, wenn ich schon mal in die Gemeinde komme. Dann möchte ich bitte auch, dass ich nach vorne gerufen werde und alle für mich beten. Und jetzt soll ich mir womöglich noch selber die Hände auflegen oder womöglich soll ich Bibelverse studieren und mich vorbereiten, um das nächste Mal Heilung zu empfangen. Jetzt soll ich auch noch Lobpreis mitmachen. Und ich dachte, das läuft hier ganz anders. Ich meine, da hätte ich mir doch im Internet die Heilungssession von dem und dem anschauen können, hätte ich mir auch selber die Hände aufgelegt, die Predigen, die beten am Ende auch, be healed, be healed, be healed. Ja, so einfach wäre es gewesen. Jetzt bin ich schon gekommen und wieder dieselbe Geschichte. Genau dieselbe Geschichte. Und wie viele Leute auch aus dieser Gemeinde, ich rede jetzt von unserer Gemeinde, also Gäste, ihr fühlt euch natürlich da nicht so persönlich angesprochen, aber vielleicht kennt ihr auch so Leute. Wie viele Leute aus dieser Gemeinde haben sich schon hinterher nach einer Predigt den Mund darüber zerrissen, was man gepredigt hat und haben überhaupt nicht verstanden, dass Gott ganz anders tickt, als sie in ihrem kleinen Mikrokosmos denken. Ja, wenn der Herr so lieb ist, dann könnte er mir schon ein bisschen mehr helfen. Ja, wenn der Herr so gut ist, ja, warum heilt er mich denn dann nicht? Ja, wenn das alles so einfach ist mit der Heilung, warum bin ich da nicht geheilt? Weil du störrisch bist. Weil du dich dem Herrn entziehst. Weil du das kleine Ding, einfach mal das zu machen, was der Herr jetzt gesagt hat, nicht auf die Reihe kriegst. Und genau das sagen ihm nämlich seine Knechte. Die sagen nämlich, mein Vater, wenn der Prophet dir etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wenn der Prophet dir befohlen hätte, bring dein ganzes Gold hierher und leg es zu meinen Füßen hin, hättest du das nicht getan? Der hätte alles gegeben, um von dem Aussatz geheilt zu werden. Aber das war unter seiner Würde. Was, ich soll in der Gemeinde mitarbeiten? Im Putzteam? Ja, ja. So, und du stellst fest, oder manchmal sagen auch Leute, und das ist der Klassiker, das muss ich euch mal sagen. Der Klassiker ist, Leute kommen und sagen, ja, aber weißt du, in der Gemeinde, und ich nenne jetzt keine Namen, die machen das aber so und so. Und ich habe mir auch eine klassiker Antwort dafür auf die Seite gelegt, dass ich dann parat bin. Weil am Anfang hat mich das immer ein bisschen, habe ich immer gedacht, ja, was soll ich jetzt sagen? Weißt du was, wenn du das so gut findest in der Gemeinde, geh doch dorthin. Geh doch einfach dorthin. Ich segne dich, ich wünsche dir eine gute Zeit dort, aber geh doch einfach dorthin. Ich werde mein Programm nicht ändern, nur weil irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt über das, nicht was ich sage, sondern was der Herr sagt, was sein Wort sagt. Der Prophet hat geredet. Jedes Mal, wenn der Manfred hier vorne steht, jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe und predige, gibt es eine Sache, von der ich absolut überzeugt bin. Und wenn ich das nicht glauben würde, würde ich nicht hier vorne stehen und das Wort ergreifen. Ich glaube, egal, auch wenn ich vielleicht mal nicht vorbereitet bin, auch wenn ich vielleicht gerade gesündigt habe oder einen schlechten Tag habe, in dem Moment, wo ich im Auftrag des Herrn hier stehe und das Wort verkündige, legt er seine Salbung auf mich und seine Worte in meinen Mund. Und wenn ich das nicht glauben würde, dann könnte ich dicht machen und würde nie mehr ein Wort predigen. Das ist meine Vereinbarung mit dem Herrn. Ich rede gern und ich rede viel und ich rede manchmal auch Sachen, die ich hinterher bereue. Aber ich habe es dem Herrn vorher gesagt. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich dein Wort predige, dann musst du darüber wachen, dass es rein bleibt. Dass Katharina abnimmt und du zunimmst. Dass ich nicht meine Weisheit predige und was ich alles wüsste und wie ich das sehe, sondern dass ich wirklich verstanden habe, wie du siehst und nur das predige. Und wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dann würde ich nicht predigen. Und wisst ihr, woran ich merke, dass es so ist? Ich kann es euch sagen. Erstens, Leute hören zu. Und die, die das tun, was gepredigt wird, sowohl was der Manfred predigt, als auch was ich predige, oder auch Leute, die wir unter der Salbung, unter Gebet eingesetzt haben zu predigen, ja, wie die Susan oder der Stefan oder andere, die schon gepredigt haben. Wenn Leute zuhören und das tun, dann fängt es an zu funktionieren. Dinge funktionieren plötzlich. Du wirst Gott nicht verändern, nur weil dir nicht passt, was jemand von hier vorne sagt. Du wirst sein Reich, sein System nicht verändern. Elisa war absolut nicht davon abzubringen. Er hat nichts anderes gemacht. Und egal, was Naaman gemacht hat, es war ein Nimm es oder lass es Ding. Mach's oder nicht. Der Prophet selber hat eigentlich, er ist gar nicht selber hingegangen. Was hat er damit gezeigt? Ich sag dir, was der Herr sagt und alles andere ist deine Entscheidung. Du musst dich demütigen unter die Hand Gottes. Ich habe meinen Teil getan. Ich habe dir das Wort des Herrn durch den Boten gebracht. Und ich habe dir, wenn du weiterliest, wirst du das rausfinden, das Wort des Herrn durch den Boten umsonst gegeben. Das heißt, ich habe keine Erwartung, dass du etwas für mich tust, sondern du tust es für dich, damit du das bekommst, was der Herr dir zugesagt hat. Und jetzt hast du die Wahl, nimm es oder lass es. Geh deine Schritte oder eben nicht. Sprich jeden Tag deine Heilungsverse über deinem Körper, über dem kranken Teilen aus, über den Bereichen, wo du Veränderung brauchst. Oder lass es. Und lauf rum und schimpfe überall, dass es nicht funktioniert. Es ist nicht meine Sache. Und es ist mir, deswegen sage ich immer, es ist mir egal, was Leute über uns reden. Und wenn hier nur 3 Leute in der Heilungsschule sitzen würden, dann würde ich für die 3 so predigen, als ob 100 hier sitzen. Und soll ich euch was sagen? Die Salbung wäre auch so groß. Warum? Weil Gott sein Wort immer bestätigt. So, und dieser Naaman war dann doch noch so schlau, sich zu demütigen und zu sagen, okay, ich verliere ja nichts dabei. Also stieg er hinab, tauchte sich 7-mal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Also mit anderen Worten, sein Zustand wurde besser als vorher, denn er war kein junger Knabe mehr. Er war Heerführer. Ich glaube nicht, dass der König von Aram einen jungen Knaben als Heerführer hatte. Aber seine Haut war so fein und so jung und so gut wie die eines jungen Knaben. Stell dir mal vor, was der verpasst hätte, wenn er in seinem Zorn verharrt hätte. Und wisst ihr, ich darf nicht allzu oft darüber nachdenken, was Menschen, Leute aus der Gemeinde, aus dem biblischen Glaubenszentrum verpassen, auch aus anderen Gemeinden, weil sie am Sonntag zur Tür ihres Gottesdienstes rausgehen, die Predigt und den Prediger nach allen Regeln der Kunst zerpflücken und runtermachen und kritisieren und bewerten und beurteilen und verdammen und nichts davon tun, um wie viel Segen sie gebracht werden. Ich habe vor vielen Jahren schon die Entscheidung getroffen. Ich werde es einfach tun. Und wenn es menschlich ist, wird es nicht funktionieren. Und ich kann euch sagen, ich habe auch viele menschliche Predigten gehört. Aber im Laufe der Zeit habe ich angefangen, mir Pastoren zu suchen, Prediger zu suchen, denen ich zuhöre, bei denen es funktioniert. Und es ist mir sowas von egal, was andere von denen halten. Oder es ist mir auch egal, wie die aussehen, was die essen, was die trinken, ob die, was weiß ich, alles machen, ob die reich sind, ob die arm sind, egal was die machen. Wenn die mir das Wort predigen, dass es für mich funktioniert. Ich muss die nicht mal persönlich kennen, das reicht mir schon durchs Internet. Denn das ist, was wir lernen müssen, wenn wir Heilung empfangen wollen. Die Dinge zu nehmen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und aufhören, immer unseren Maßstab anzulegen. Ich hatte gedacht, ja, auch ich hatte auch schon vieles gedacht. Ja, und ich würde manchmal gerne irgendwie sagen, was weiß ich, oh, jetzt würde ich es gerne mal so machen oder mal so machen. Aber soll ich euch was sagen? Ich weiß genau, ich könnte niemand hier heilen. Niemand. Ja, also der Hansjörg hätte noch bessere Chancen, jemand zur Heilung zu verhelfen als mir, weil ich hätte nicht mal medizinische Grundlagen. Weil bei mir wärst du ganz schlecht aufgehoben. Aber ich kann dich weiterreichen in die Gegenwart Gottes. Ich kann dich weiterleiten zu dem Heiler. Und die Frage ist nicht, ob ich das gut mache und ob ich dir entspreche oder ob der Manfred dir entspricht. Oder wer auch immer der Prediger ist, ob der Lobpreis dir entspricht. Sondern die Frage ist, willst du Heilung? Und willst du es tun? Und hättest du es nicht auch getan, wenn es was anderes gewesen wäre? Also warum nicht das tun? Was verlierst du, wenn du es probierst? Ich sag dir was. Nichts. Gar nichts. Im Gegenteil. Du gewinnst Heilung. Und dasselbe gilt auch, wenn der Herr dir Leute, manchmal fallen dir einem fast vor die Füße, wenn der Herr dir Leute schickt, jedes Mal, wenn jemand dir von einer Krankheit erzählt, ist es ein göttliches Signal, der Person Gebet anzubieten. Jedes Mal. Die Person kann Nein sagen, okay. Aber jedes Mal, wenn jemand dir von einer Krankheit erzählt, und es geht auch am Telefon, ich habe schon viel und effektiv auch am Telefon mit Leuten gebetet. Ja, und manchmal sind Leute so aufgelöst am Telefon und weinen und dann muss ich auch weinen. Aber das macht alles nichts. Das ist kein Problem. Dann weinen wir ein bisschen zusammen und weinen in der Gegenwart Gottes und der Herr berührt die Person und dient ihnen. Und Heilung funktioniert über viele, viele Kilometer. Es gibt Zeugnisse von Leuten, die an einem Ende der Welt gebetet haben und am anderen Ende der Welt sind Leute geheilt worden. Manchmal haben Leute erlebt, dass sie im Traum, dass sie geträumt haben, dass sie nachts bei einer bestimmten Person waren und für die gebetet haben. Und die Person ist wirklich geheilt gewesen. Haben sie es nur geträumt? Waren sie im Geist dort? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Gott hat alle Möglichkeiten. Und alles, was ich heute Abend wollte, ist, euch ein bisschen zu helfen, aus eurem eigenen kleinen Mikrokosmos rauszukommen. Aus diesem total zerstörerischen Denken, ich dachte, er würde. Ich dachte, sie würde. Denk nicht, lass ihn machen. Und wenn du was denkst, dann denk Wort Gottes, dann denk, danke Herr. So, und dann kommst du zurück. Und dann kommst du zurück und bedankst dich. Und übrigens, was auch noch interessant ist, wenn er weiterliest im 2. Könige 5, dann kannst du lesen, was mit dem einen oder anderen Trittbrettfahrer passieren könnte. Manchmal gibt es auch Leute, die sozusagen sich irgendwo ranhängen wollen an die Heilungssalbung, an die Salbung von jemand anders. Und für den Moment sieht es so aus, als ob sie mitsurfen. Ich will euch warnen davor, eine Salbung für euch zu beanspruchen, die der Herr euch nicht gegeben hat. Gehasi geht hin und tut so, als sei er gesandt von Elisa. War er aber nicht. Und was passiert? Am Ende hat er den Aussatz am Hals. Einfach nur mal so zum Überdenken. Und ich glaube, es ging hier nicht um Habgier oder darum, dass Gott nicht wollte, dass der Elisa Geld bekommt oder irgendwas, sondern ich glaube, in diesem speziellen Fall war Gottes Plan einfach, die Heilung so zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass Elisa vielleicht einfach gedacht hat, niemand soll sagen, dass man bei dem Gott Israels Heilung kaufen kann. Denn du kannst Heilung nicht kaufen. Und deswegen hat er ihn so wieder gehen lassen. Denn Heilung ist ein Gnadengeschenk von Gott. Und du kannst Heilung nicht kaufen, auch nicht mit allen deinen Zehnten, die du bringst. Aber manchmal kann der Herr sagen, du beraubst mich, bring deinen Zehnten. Und du kannst Heilung auch nicht verdienen mit aller Leistung, die du bringst. Aber manchmal sagt der Herr, geh hin und versöhne dich mit dieser Person. Tu einen Liebesdienst für diese Person. Und dann komm zurück und empfang deine Heilung. Oder während du hingehst, empfängst du die Heilung. Ich glaube, das sind zwei der wichtigsten Dinge, die Heilung verhindern können. Nämlich, dass du nicht treu bist, was die Finanzen betrifft, und dass du unvergeben, unversöhnt bist. Das sind sehr, sehr wichtige Zusammenhänge. Preis dem Herrn. Hat mich so ermutigt, als ich das heute gelesen habe. Und ich dachte, Mensch, ich kenne so viele Naämans und ich kenne so viele Aussätzige. Aber soll ich euch was sagen? Lasst uns von dem einen lernen. Das ist es wert. Von dem, der es richtig gemacht hat. Und Naämann hat sich Gott sei Dank noch gedemütigt und hat gesagt, okay, hat sich überreden lassen. Ja, und manchmal müssen wir vielleicht auch andere überreden, manchmal müssen wir uns selbst überreden. Aber wenn wir uns unter Gottes Wort, unter seine Hand demütigen, dann wird er uns erhöhen. Preis dem Herrn. Und ich habe den Herrn gefragt, wie es heute Abend aussieht mit Gebet. Und er hat mir Folgendes gesagt. Das Thema ist, während sie hingingen. Und ich mache euch folgenden Vorschlag. Nehmt diese zwei Bibelabschnitte, Bibelverse, Lukas 17, Vers 11 bis 19 und 2. Könige 5, ab Vers 9, die ganze Geschichte von Naämann. Und liest das zu Hause nochmal durch. Und dann fragt den Herrn, Herr, was ist der Teil, der mir noch fehlt? Was ist, was ich tun soll, während ich hingehe? Und in 2 Wochen zum Heilungsgottesdienst, dann komm wieder. Und dann kannst du dem Herrn sagen, Herr, soweit es möglich war, man kann nicht alles in 2 Wochen machen, aber soweit es möglich war, was du mir gezeigt hast, der Herr wird dir auch nicht alles zeigen. Das habe ich gemacht und jetzt bin ich hier, um nochmal eine Portion nachzudoppeln. Vielleicht bringst du gleich noch ein paar Leute mit, weil du nämlich keine Ausrede mehr weißt und weil bei jeder Ausrede, die du dir selber sagst, im Hintergrund die Stimme von Katharina kommt und dich erinnert, es gibt eigentlich keine Ausrede. Ich weiß nicht, warum der Herr mir diesen Part zugedacht hat, aber ich weiß, dass es so ist, aber das macht nichts. Es macht auch nichts, wenn du mal sauer bist auf mich. Damit kann ich gut leben. Ich merke es ja nicht. Aber setz dich mit den Dingen auseinander. Setz dich aktiv damit auseinander. Was steht meiner Heilung im Weg? Und der Herr wird es dir zeigen. Und ich glaube, wir werden in 2 Wochen einen richtig guten Heilungsgottesdienst haben. Und ich bin schon dran, ein bisschen vom Lobpreisteam auch Leute noch zusammenzuholen, dass wir da ein bisschen mehr Lobpreis auch haben. Preis dem Herrn. Und übrigens im November, dann ist wieder eine Heilungsschule nach 2 Wochen nach dem Heilungsgottesdienst. Und danach die 2 Wochen, da wollen wir einen speziellen Lobpreisabend machen. Eben. Er kam zurück, fiel nieder zu den Füßen Jesu und dankte ihm. Ein Lobpreisabend und dann schauen wir mal, was der Herr noch vorhat. Wisst ihr, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dem Herrn für etwas dankt, kommt gleich nochmal was. Aber das erleben nur die, die hingegangen sind und zurückgekommen sind und dem Herrn gedankt haben. Ladet Leute ein, erzählt ihnen davon, weil es ist so einfach. Amen.